Es gibt Bibeltexte, wo man feststellt, dass die mehr, häufiger, lieber betrachtet werden als so manche andere. Die Weihnachts- und Ostergeschichten, die haben ihren festen Platz im Kalender, die kommen immer wieder vor und die haben wir gern. Mit gutem Grund. In vielen Fällen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein sehr beliebter Text. Die Bergpredigt und vieles, was da ausgesagt wird, manche Texte von Paulus, es gibt die, die wir gern und ich denke relativ häufig hören. Dann beobachte ich, dass es die Texte gibt, die, also gerade die Geschichten, die häufig so sozusagen in den Kindergottesdienst abgeschoben werden. Bei Kindergottesdienst oder andere Kinderveranstaltungen kommen sie immer wieder vor, aber unter den Erwachsenen sehr, sehr selten. Noah und die Arche. Die Mauern von Jericho. David und Goliath. Und ich denke, man könnte wahrscheinlich auch die Speisung der 5000 auf diese Liste setzen. Wie viele Predigten hören wir über diese verschiedenen Texte? Dann gibt es die biblischen Berichte oder Texte, die wir meistens einfach links liegen lassen. Zum Beispiel in 1. Mose 6 wird davon berichtet, dass die Gottessöhne Menschentöchter angesehen haben und sich von ihnen Frauen genommen haben. Und aus diesen Beziehungen sind die Helden der Urzeit entstanden. Okay. Ja. Schön mal gehört zu haben, ne? Was machen wir damit? Aber ihr ahnt es vielleicht, die Predigt für heute kommt eben aus dieser dritten Kategorie. Nicht von dem eben angesagten Text, kurze Zeit danach, aber kommt aus dieser dritten Kategorie. Aber bevor ich in den Text selber einsteige, ist es mir sehr wichtig, vorweg etwas von dem Ziel dieser Predigt und dieser Predigtreihe zu sagen. Es war vor 2 Jahren, dass ich in der Passionszeit schon mal eine Predigtreihe mit dem Überschrift "Wozu das Kreuz?" gehalten habe. Und mit einer Ausnahme wird es in den nächsten Sonntagen bis Ostern eine Fortsetzung dieser Reihe geben. Nun, das Thema des Kreuzes ist eins, das uns immer wieder sehr herausfordert. Das Kreuz ist die krasse Erinnerung, dass wir sündhafte Menschen sind. Selbst der Begriff Sünde ist ganz schön aus der Mode gekommen. Sünde wird häufig als etwas Triviales abgetan. Wenn man sein Diät, sein Abnehmplan nicht eingehalten hat, oh, ich habe gesündigt, wird trivialisiert. Und dabei müssen wir wirklich verstehen, die Sünde ist die Krankheit des Menschen schlechthin. Wenn 2 Menschen sich streiten und sich weigern zu vergeben, ist die Sünde am Werk. Wenn man neidisch auf den Erfolg der Kollegen ist und es ihnen übel nimmt, ist die Sünde am Werk. Wenn man seinen Ehepartner als den Grund für sein Unglück sieht, ist die Sünde am Werk. Es muss noch nicht mal einer zugeschlagen haben, von dem anderen gestohlen haben oder fremdgegangen sein. Das sind die Steigerungsformen, wo die Verletzungen noch tiefer werden, wo die Distanz zwischen den Menschen noch größer werden. Aber die Sünde fängt schon vorher an. In dem Gedanken, in dem Unwillen, in der Feindschaft. Die Sünde ist nichts Triviales. Und schon gar nicht etwas Niedliches. Sie ist eine zerstörerische Kraft, die unsere Gedanken infizieren kann und uns immer weiter weg von dem führt, was unser Schöpfer uns zugedacht hat, was unser Schöpfer für uns will. Sie ist tückisch und verkleidet sich häufig als etwas Gutes, Schönes oder Wohltuendes und lockt uns mit ihrer Schönheit, bis wir in ihr verstrickt sind. Und keinen Ausweg mehr finden. Der Text für heute kommt aus 1. Mose 9. Nun bis zu diesem Punkt hat man in der biblischen Geschichte von der Arche Noah. Also gut, was heißt bis zu diesem Punkt? Die Geschichte, die unmittelbar davor stattfindet, ist eben die Geschichte von der Arche Noah. Die kennt ihr vielleicht noch von der Sonntagsschule. Wir hören diese Geschichte häufig sehr gern und es wird eben betont, ja, der Noah, der hat Gott vertraut und Gott hat ihm gesagt, er soll eine Arche bauen und der hatte das Vertrauen in Gott, dass er dieses Boot gebaut hat, auch wo es kein Wasser gegeben hat. Und dann sind die Tiere angekommen, was für ein schönes Bild. Und sie sind alle in die Arche gegangen und als das Wasser dann gekommen ist, wurden die alle gerettet. Was in der Sonntagsschule zwar meines Wissens angesprochen wird, aber nicht unbedingt die große Betonung bekommt, ist, dass Gott hier Gericht ausgesprochen hat über die Welt, weil die Menschen so böse waren. In allen ihren Tun und Denken und Handeln hatte die Sünde sie infiziert, dass Gott gesagt hat, ich suche mir den Gerechtesten, den ich finden kann, heraus und ihn und seine Familie werde ich retten. In 1. Mose 9, in den ersten 17 Versen, lesen wir auch davon, dass Gott den Regenbogen als Bundeszeichen eingesetzt hat. Und dann hören wir in der Sonntagsschule auf. Und jetzt lese ich den Text, der danach kommt. Ich lese 1. Mose 9, ab Vers 18. Die Söhne Noahs, die aus der Arche gekommen waren, sind Sem, Ham und Japhet. Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs. Von ihnen aus verzweigten sich alle Völker der Erde. Noah, ein Ackerbauer, war der Erste, der einen Weinberg pflanzte. Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und entblößte sich drinnen in seinem Zelt. Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte davon draußen seinen beiden Brüdern. Da nahmen Sem und Japhet einen Überwurf, den legten sie sich beide auf die Schultern, gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Sie hatten ihr Gesicht abgewandt, sodass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als Noah aus seinem Weinrausch erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sagte er, verflucht sei Kanaan, Sklave der Sklaven sei er seinen Brüdern. Und weiter sagte er, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, Kanaan aber werde sein Sklave. Raum schaffe Gott für Japhet, in Sems Zelten wohne er, Kanaan aber werde sein Sklave. Hände hoch, wer das in der Sonntagsschule gehört hat. Es ist immer wieder belastende Wirklichkeit, dass es innerhalb von der Familie immer wieder Streit geben kann. Nun, diese Episode bringt es schon auf ein ganz anderes Niveau. Wein, etwas, was viele von uns genießen und als sehr wohltuend empfinden, aber wo wir wissen, wenn es in Exzess genossen wird, dass es sehr schwere Folgen hat. Und ich weiß nicht, ich kann es mir kaum vorstellen, dass es jemanden hier gibt, der das nicht schon in der eigenen Familie oder zumindest im Freundeskreis erlebt hat, dass jemand Alkoholexzess betrieben hat und was für schreckliche Folgen dabei entstehen. Übrigens ein kurzer Hinweis zu diesem Text. Wir stellen gerade in alttestamentlichen Texten, aber überhaupt in biblischen Texten manchmal fest, dass Ereignisse sehr kurz und knapp darüber berichtet wird. Aber ich denke, wir würden falsch liegen, wenn wir denken, dass das, was ich aus diesem Text gerade vorgelesen habe, dass alles innerhalb von 24 Stunden abgelaufen wäre. Ich vermute sehr, sehr stark, dass es etwas ist, was sich eigentlich über Wochen, wahrscheinlich Monate, wenn nicht vielleicht Jahre hingezogen hat mit diesen ganzen Ereignissen, die in diesem Text berichtet werden. Aber was ist hier eigentlich passiert? Es fällt auf, dass es gleich zum Beginn betont wird, dass Ham der Vater Kanaans ist. Nun, ein bisschen später. Wer die biblische Geschichte ein bisschen kennt, wird diesen Namen Kanaan wahrscheinlich erkennen, weil als das Volk Israel dann später aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird, heißt es, dass sie in das Land Kanaan gehen. Und dort wohnten eben die Kanaaniter. Also hier in diesem Text wird dann Bezug genommen auf den Urvater von diesem Volk. Von diesem Volk, den die Israeliten aus dem Land vertreiben sollten, auf das sie da leben konnten. Aber wenn Ham der Vater von Kanaan war und Ham es war, der dem Noah etwas Schlimmes angetan hat, warum hat Noah konsequent den Kanaan verflucht und nicht den Ham? Nun, man muss ehrlicherweise sagen, also wie ich es auch gesagt habe, mit den Gottessöhnen, die sich die Menschentöchter genommen haben und die Helden der Urzeit. Also es gibt immer wieder Texte, wo wir nicht genug Zusammenhang haben, um genau zu wissen, was alles damit gemeint ist. Und in dieser Erzählung von Noah und seinen Söhnen, also streiten sich die Experten nach wie vor. Aber in dem Text sind also sprachliche Hinweise von dem Wortlaut, wie sie benutzt wurden, sind Hinweise, die auf etwas hindeuten. Naja, ich meine, die ganze Geschichte ist schon erschreckend, aber dieses Detail scheint noch schrecklicher zu sein. Im Vers 22 von 1. Mose 9 finden wir: Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters. Nun, wenn man einige Seiten weiter blättert, bis ins 3. Mose, Kapitel 20, finden wir in Vers 11, und habe diese beiden bewusst auf eine Folie gemacht, dass man sie vergleichen kann. Ein Mann, der mit der Frau seines Vaters schläft, hat die Scham seines Vaters entblößt. Also ist hier ein sprachlicher Hinweis, dass es sehr, also sagen wir, möglich ist, wieder, die Experten streiten sich, aber von der Sprache her ist es durchaus denkbar, dass hier von Inzest die Rede ist. Es würde dann naheliegen, dass aus dieser inzestuösen Beziehung der Kanaan hervorgegangen ist. Und dass es aus dem Grund ist, dass Noah den Kanaan konsequent verflucht. Und man fragt sich, wieso steht sowas in der Bibel? Nun, um diese Frage zu bedenken, vergessen wir nicht, was gerade zuvor in dem Text passiert ist. Gott war so entsetzt über die Bösartigkeit der Menschen, dass er eine Überschwemmung geschickt hat, um einen Neubeginn zu ermöglichen. Für diesen Neubeginn hat er den gerechtesten Mann, den er finden konnte, ausgesucht, der ihm auch vertraut hat, der das getan hat, was er gesagt hat, obwohl nichts danach aussah, als würde das einen Sinn ergeben. Aber dieser, erfahren wir gleich nachdem das Bundeszeichen gegeben wird, dass die Welt nicht wieder durch Überschwemmung zerstört wird, das Nächste, was wir hören, er liegt im Vollrausch da. Nun, der Text gibt uns nicht genug Detail, um daraus zu schließen, dass der Noah inzwischen Alkoholiker geworden wäre. Ausschließen kann man es auch nicht. Und sein Sohn hat scheinbar, also die Frau von Noah, ob das dann immer noch die Mutter von Ham war, ist auch nicht gewiss, aber hat mit Noahs Frau jedenfalls geschlafen und einen Sohn gezeugt. Man möchte sich vielleicht aufregen und sagen, Wo gibt's denn sowas? Was sind das für verschweinste Geschichten? Warum schneiden wir die nicht einfach aus? Aber nicht, dass wir auf die Idee kämen, dass sowas realitätsfremd wäre. Vielleicht erinnern Sie sich manchmal an den Namen Josef Fritzl. Ein Namen, den wir aus den Nachrichten durchaus kennen können. Josef Fritzl, ein Österreicher, hat 1984 die Kellerräume seines Hauses zu einem schalldichten Gefängnis ausgebaut und seine 18-jährige Tochter dahin gelockt, sie betäubt und gefesselt. Und 24 Jahre lang dort festgehalten. Kannst es googeln. Ich wusste von dieser Geschichte nicht, weil ich irgendwelche allgemeine Suche gemacht habe, weil ich mich grob grundsätzlich daran erinnern konnte. 2008 ist das rausgekommen. Und in den 24 Jahren hatte er 7 Kinder mit seiner Tochter gezeugt. Seine Tochter hat 24 Jahre lang nicht einmal Sonnenlicht gesehen. Und ja, es gehört noch viel mehr zu dieser Geschichte, aber der Schrecken sitzt tief. Wozu Menschen fähig sind. Nun freilich, Josef Fritzl ist ein Extremfall. Was nicht, Gott sei Dank, nicht alle Tage vorkommt. Aber es sind so viele Berichte aus unserer Zeit, wo man sich fragt, wie kann es möglich sein, dass Menschen sich sowas antun? Eine Studie von der Bundesregierung hat festgestellt, dass 2/3 von allem Kindesmissbrauch innerhalb der Familie stattfindet. Wenn man sowas hört, kann man nicht leugnen, dass in unserer Welt etwas gewaltig schiefgegangen ist. Und ich hoffe, wir können es nicht mehr leugnen, dass die Sünde eine Krankheit ist, ein Zustand ist, die uns zerstört, die wir überaus ernst nehmen müssen. Nun natürlich, nicht alle Menschen sind sexuelle Straftäter, aber wir leiden alle an den Folgen der Sünde. Und das ist nicht nur etwas Theoretisches. Und es ist wichtig, dass wir nicht so tun, als gäbe es dieses Problem nicht. Oder wäre das nur das Problem von anderen, die besonders böse Dinge tun. Hinzu kommt den Aspekt der Verfluchung. Dass Noah seinen Sohn und seinen Enkelsohn verflucht hat. Wie oft gibt es das heutzutage innerhalb von Familien? Manchmal nicht ausgesprochen, aber wie oft in unseren Herzen sind wir so sauer, so böse geworden, dass wir Menschen in unserem Herzen verfluchen. Und die Bibel hält fest, dass es nicht gereicht hat, die besonders bösen Menschen wegzuwischen und den besten Mann, den Gott finden konnte, zu retten. Die Wirkung der Sünde ist trotzdem geblieben. Was kann man da machen? Was ist die Lösung? Und Gottes Antwort auf diese Fragen war so radikal, wie sie nur sein konnte. Er sandte seinen Sohn, und wir müssen damit verstehen, er ist selber gekommen und hat unter uns gelebt, hat am eigenen Leib die Folgen der Sünde getragen, erlebt, und sein Leben an einem Kreuz gegeben. Dann kommen wir zu der Frage. Von diesem Winkel müssen wir zu dieser Frage kommen. Wozu das Kreuz? Hören wir die Worte von Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Aber diese Rettung, diese Erneuerung, diese im buchstäblichen Sinne Erlösung von der Sünde ist niemals unabhängig von Gott zu finden. Niemals unabhängig von Jesus Christus zu finden. Es gibt viele hilfreiche Philosophien. Es gibt viele Menschen, die gute Dinge tun. Ja, auch Menschen, die nichts von Christus wissen wollen. Es gibt viele technische Fortschritte, die gut und wertvoll sind. Aber nichts davon kann uns von der zerstörerischen Macht der Sünde retten. Nichts davon kann uns wieder mit unserem Schöpfer in Verbindung bringen und uns Freiheit schenken. Das kann nur Jesus. Und deswegen das Kreuz. Vor ein paar Monaten hatten wir schon einmal im Vorfeld von dem Abendmahl, oder, nee, das war kein Abendmahlsonntag, egal, wurde eingeladen, dass wir ein gemeinsames Schuldenbekenntnis sprechen. In vielen Gemeinden um die Welt ist das üblich, ist das normal, gerade im Vorfeld von dem Abendmahl. Nun, als Freikirche rühmen wir uns unsere Freiheit, dass wir keine festgelegte Liturgie haben, aber es ist auch so manches, was wir auch lernen dürfen. An dieser Stelle möchte ich einladen, der Text wird dann am Monitor angezeigt, dass wir gemeinsam dieses Sündenbekenntnis sprechen. Ja, ich lade dazu ein, aufzustehen. Wisst ihr was? Kommt mir gerade in den Sinn, ich will doch noch etwas machen, bevor wir das gemeinsam sprechen. Ich möchte das jetzt einfach vorlesen, dass ihr nicht aufgefordert werdet, etwas mitzusprechen, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Ich möchte das einfach vorlesen, dass ihr diese Worte mit bedenkt. Barmherzigster Gott, wir bekennen, dass wir gegen dich gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Taten, durch das, was wir getan haben und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Es tut uns aufrichtig leid und wir kehren in Demut um zu dir. Um deines Sohnes Jesus Christus willen, sei uns gnädig und vergib uns, damit wir uns an deinem Willen erfreuen können und wandeln auf deinen Wegen zum Ruhm deines Namens. Jetzt die Einladung, dass wir dieses Gebet gemeinsam sprechen. Barmherzigster Gott, wir bekennen, dass wir gegen dich gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Taten, durch das, was wir getan haben und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Es tut uns aufrichtig leid, und wir kehren in Demut um zu dir. Deines Sohnes Jesus Christus willen, sei uns gnädig und vergib uns, damit wir uns an deinem Willen erfreuen können und wandeln auf deinen Wegen zum Ruhm deines Namens. Amen. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, der in seiner großen Barmherzigkeit all denen Vergebung der Sünden verheißen hat, die sich in ehrlicher Reue und wahrem Glauben an ihn wenden, erbarme sich deiner, vergib dir und befreie dich von all deinen Sünden. Er bestärke dich in allem Guten und führe dich zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.